Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, das ist heute der Architekt Wolfram Putz, zusammen mit zwei Kollegen, Gründer des Architekturbüros Graft. Sie planen von der Almhütte bis zur Luxusvilla, vom Hochhaus bis zum Stadtviertel, alles in diesem Beruf Mögliche, in mitunter sehr eigener Form und Sprache. Willkommen, Herr Putz.
Vielen Dank.
Was ich noch nicht erwähnt habe, Sie haben auch Räume für die Intensivstation der Charité gestaltet. Wissen Sie, ob die derzeit im Einsatz sind, ob die derzeit gebraucht werden?
Ja, unsere Räume sind auch schon vor der Covid-Pandemie auf jeden Fall in Gebrauch. Und natürlich jetzt gibt es eigentlich keine Atempause mehr für unsere Bauherren.
Aber ein Krankenhaus, die Inneneinrichtung, was braucht man? Bett, Stuhl, Schrank und dem Personal soll möglichst wenig im Wege sein. Braucht es da Architekten?
Ja, es war sogar ein Forschungsprojekt gewesen. Einerseits ging es darum, dass das nicht so technisch aussehen sollte, dass man einfach eine gute Gestaltung haben soll, die auch das Gefühl der Bedrohung, das Gefühl des Fremdseins etwas wegnehmen soll. Aber andererseits ging es bei der Gestaltung der Intensivstation um die Effekte von Licht, von Farben auf das Delir, auf den Moment des Aufwachens, weil man medizinisch weiß, dass viele Menschen durch diese Vollnarkosen in den Aufwachmomenten hängen bleiben können, lange Zeit brauchen können, um dann später wieder neurologisch gesund zu werden. Und dafür gab es mit der Charité zusammen ein mehrjähriges Forschungsprojekt genau mit dieser neuen Intensivstation, um das zu verbessern durch Architektur.
Also durch Licht und Einrichtung, einen Raum zu schaffen, in dem sich Patienten dann wohler fühlen, vielleicht besser erholen oder
besser aus der Narkose auch in das bewusste Leben wieder zurückgeführt werden können durch Licht- und Farbstimulation.
Auch sowas macht Wolfram Putz, Architekt bei Graft. Dieses Büro hat er gemeinsam mit zwei Kollegen begründet. Sie arbeiten weltweit und was nicht bei allen, aber doch bei vielen Gebäuden auffällt, Herr Putz, das sind diese weichen, dynamischen Linien. Das wirkt sehr in Bewegung, Ihre Gebäude manchmal. Ich habe im Netz das Foto eines Hauses entdeckt mit so richtig wellenförmigen Dächern und Stockwerken und dachte spontan, ob man da wohl, naja, gut angeschnallt natürlich, ob man da wohl runterrutschen könnte von oben nach unten. Wahrscheinlich blieb man doch irgendwo hängen. Aber so richtig brave, rechte Winkel, die mögen Sie nicht, oder?
Wir mögen die auch. Wir finden bloß, dass die nicht unbedingt in jeder Situation angemessen sind. Und natürlich ist jeder Architekt nicht nur jemand, der kontextuell arbeitet, zuhört, nachdenkt, was der Bauherr möchte, sondern man hat natürlich auch ein inneres Sehnen, ein inneres Wünschen, eine innere Prägung, die Form, Sprache und Gestalt informiert. Bei uns ist das die Beschäftigung mit Musik gewesen, die Beschäftigung mit Natur, mit natürlichen Räumen und auch eben mit eigentlich der im 20. Jahrhundert auch stärker verstandenen Dynamik von Form und Gestalt. Und wenn man sich anguckt, wie sich Malerei zu Fotografie, aber auch zu Film in der Kunst verändert hat, so haben sich eben auch die Architekten im 20. Jahrhundert ganz stark mit dynamischen Figuren und dynamischen Raumfolgen beschäftigt, eigentlich wie im Barock.
Und dann sehen Gebäude eventuell so aus, als könnte man von oben nach unten runterrutschen und sie stehen doch stabil.
Ja, auf jeden Fall. Die modernen Bautechnologien und Bauprodukte erlauben einem natürlich seit Beginn des 20. Jahrhunderts ganz anders zu bauen und auch solche Formen einfacher zu entwerfen. Aber das Leben ist ja nicht statisch und wenn wir uns durch Architekturen hindurch bewegen, sind sie manchmal besser, wenn sie fließende Bewegung, Überleitung, Grenzen sich auch verschwimmen. Und das Einschüchternde eines meinetwegen sehr statischen, rechtwinkligen Raumes ist manchen Aufgaben angemessen und manchen nicht. Und in der Welt ist der rechte Winkel eine Seltenheit.
Gucken wir mal von außen nach innen. Da setzt sich dieses Denken ja fort, dass es fließt, dass man nicht so, ich sag mal, durch die Tür geht und dann durch den Flur und dann durch die nächste Tür. Das sind ja oft Räume, wo man gar nicht so genau weiß, bin ich in einem Raum, bin ich in keinem Raum. Sitzen bei Ihnen im Büro drei begeisterte Freunde am Tisch und spinnen los?
So hat das auf jeden Fall angefangen. Wir kennen uns aus dem Studium, wir haben zusammen Musik gemacht, wir sind zusammen durch die Welt gereist und aus dieser Zeit hat sich auch diese Bürogründung ergeben. Heutzutage sind wir eine viel größere Organisation und die Autorenschaft ist jetzt nicht mehr im Genie von drei Gründern verankert, sondern wie in vielen kreativen Berufen ein großer dynamischer Teamprozess. Aber Bei so einem großen Unternehmen wie unseres erlauben wir uns trotzdem den Luxus, mindestens 1,5 Tage in der Woche dafür zu reservieren, dass wir selber eben mit rumspinnen können. Denn dieser Moment der Idee, das ist eigentlich das Schönste an der Architektur.
Und dann die Zeichnung machen, was könnte und wie man das dann gebaut kriegt und ob das hält, ist in dem Moment gar nicht so wichtig.
Da muss man aufpassen, dass man durch die fortwährenden Jahrzehnte des Berufes nicht zu so einem Fachidioten wird, der dann eigentlich nur noch Schranken im Kopf hat. Also da muss man mit sich selbst im Kopf verhandeln, dessen, dass man weiß, wie etwas sein muss, was etwas kosten darf, wie etwas hält, was die Bauordnung sagt und was die Feuerwehr will. Aber man muss auch mal in dem Moment einer Idee erstmal träumen. Und dann kann man die auch aus den Sternen wieder herunterholen und in die Effizienzen bringen, die die Wirklichkeit braucht.
Wenn wir jetzt erstmal nichts runterbrechen müssten, sondern bei diesen wirklich sehr, sehr ästhetischen, schwungvollen Gebäuden landen wollen. Ich nehme mal an, wo man sich so schön ästhetisch ausgetobt hat, was so schick ist, ist automatisch auch etwas teurer.
Ja und nein. Am Anfang haben wir durchaus viel Lehrgeld zahlen müssen und hatten einige tolle Bauherren, die an uns geglaubt haben und die mit in dieses Experimentieren und Versuchen gegangen sind. Heutzutage sind wir schlauer. Heutzutage wissen wir, wie man sowas auch baut. Und wir wissen auch, dass man eine Wohnung nicht nur für reiche Menschen, nicht nur für die Menschen bauen kann, die das Leben, das Glück geschenkt hat, sich so etwas leisten zu können, sondern wir haben mittlerweile gelernt, wie man so eine Architektur auch zu ganz normalen Preisen hinkriegt.
Also ich habe 300.000 Euro, ich will ein Einfamilienhaus, dann lieber eine Kurve weniger.
Ja und nein. Der Architekt ist kein Serientäter, kein Produkthersteller. Jede Situation ist sehr anders und man kann auch mit wenig Geld ganz tolle Dinge herstellen. Das ist eigentlich, finde ich, die ehrenwerteste und die interessanteste Aufgabe, wenn jemand kommt und sagt, ich bin so verrückt wie ihr, aber ich habe kein Geld.
Ich merke schon, eine Duftmarke über den Preis kriege ich nicht raus, akzeptiert. Aber Sie haben ja auch nicht nur im Hochpreissegment sich engagiert, sondern Sie haben auch zum Beispiel nach den Wirbelstürmen in New Orleans ein ganzes Stadtviertel wieder aufgebaut. Und da waren den Bewohnern geschwungene, rutschende Linien wahrscheinlich herzlich egal. Die wollten wieder ein Dach über dem Kopf. Die brauchten das dringend und dann stehen sie wieder vor einer völlig anderen Aufgabe. Und da kommen sie ja mit Spinnen nicht weit.
Genau, also jede Aufgabe hat eigentlich so ihre eigenen Code, den man hacken muss. Das ist eigentlich für jeden Gestalter, jeden Designer, jeden Architekten das Schönste. Wir sind eigentlich nur Problemlöser. Und in New Orleans war es eben so, wir haben uns 1,5 Jahre angehört, was die Leute wollten. Die wollten vor allem das Verlorene wiederhaben. Die wollten gar nicht unbedingt was Neues. Und es musste günstig sein, sprich man musste die Bautechniken benutzen, die da unten schon gang und gäbe waren. Das ist auch erfüllend. Das Schöne ist doch, wenn jemand den Schlüssel nachher übernimmt und sich nach Jahren bei einem meldet und sagt, es ist immer noch schön bei mir im Haus.
Und das Leben ist eine Mischkalkulation.
Ja, der Architekt ist der Meister des Halbwissens und der Finder des Kompromisses.
Nachhaltig bauen, das ist natürlich auch heute in aller Munde. Sie machen sich da auch Gedanken drum. Was meint das eigentlich genau? Was kommt Ihnen zuerst in den Sinn, wenn jemand das in den Raum schießt? Ich möchte aber nachhaltig bauen.
Das Haus muss vor allen Dingen auch wieder gut abbaubar sein. Sprich, man muss Materialien verwenden, die nach Ende eines Lebenszyklus des Hauses auch wieder verwertbar sind. Das ist mit Beton, mit ganzen Verbund- und Verklebungstechniken der heutigen Bauwirtschaft nicht möglich. Das Haus muss gesund sein. Wenn man in ihm lebt, darf es einen nicht schädigen. Wir haben Häuser gebaut, die sind, wenn man innen drin sitzt, atmet man besser, als wenn man an der frischen Luft ist.
Das kann ich bestimmt sofort merken. Aber sonst ist Nachhaltigkeit ja mittlerweile häufig ein Schlagwort wie andere auch. Kann ich als Laien irgendwo dran erkennen, dass es wirklich nachhaltig und nicht nur, hat mir jemand gesagt, klingt gut?
Ja, also in Deutschland ist es zum Glück so, dass nach einer Phase des sogenannten Greenwashings und der ewigen Litanei über Nachhaltigkeitsdefizite die Gesetzgebung mittlerweile so aufgeholt hat, dass man zu guter Recht sagen kann, dass selbst das normale Haus heute in Deutschland ziemlich nachhaltig gebaut ist. Kann man noch besser sein? Ja. Aber das Perfekte ist auch der Feind des Guten. Und man muss eben auch dann Kompromisse auch da machen. Was will ich? Will ich technisch besser sein? Will ich in der Wohngesundheit besser sein? Will ich für den Planeten den Carbon Footprint durch recycelte Materialien verbessern? Alles auf einmal ist fast nie möglich
bisher. Und was ist das Gute, wenn ich nicht gleich den ganzen Planeten retten will, aber vernünftig leben, vernünftig bauen für einen vernünftigen Preis? Was ist dann möglich?
Das Gute daran ist, dass man erstmal selbst im Betrieb später sparen wird. Ein gutes, ökologisches, nachhaltiges Haus ist auch auf der Brieftasche ein Haus, das nachher sich auf jeden Fall erkenntlich zeigen wird.
Drei Freunde sollt ihr sein, könnte man in leichter Abwandlung eines Fußballerspruchs sagen. Denn hinter dem Büro Graft stehen die Architekten Putz, Krückeberg und Willemeid. Wolfram Putz ist heute unser Gast. Und ich bin ja ganz froh, dass Sie tatsächlich allein gekommen sind, Herr Putz. Ich habe nämlich gehört, dass Sie viele Jahre Interviews nur zu dritt gegeben haben. Heißt das, die Freunde, Kollegen hören nachher, wenn wir das senden, höchst kritisch mit?
Oh ja, da kriege ich bestimmt noch ein paar gute Kommentare, was ich vergessen habe oder falsch gesagt habe.
Sie kennen sich gefühlt seit ewig, aber Sie haben zuerst nicht zusammen gebaut, sondern zusammen gesungen in einem Studichor.
Ja, also wir wurden zusammengewürfelt durch die ZVS, die Zentrale Studienplatzvergabe in Braunschweig, zum Architekturstudium. Und daraus hat sich eine ganz intensive Freundschaft entwickelt, weil man auch, wir haben kurz vor der Wende angefangen zu studieren. Und damals war Braunschweig, also das ist die vorletzte Ausfahrt von Westdeutschland aus gesehen, Richtung Transit. Mhm. Und es blieb einem eigentlich nicht so viel anderes über, als viel zu studieren und nicht so viel Party zu machen. Aber wir haben eben angefangen zu singen. Wir haben herausgefunden, dass jeder einen musikbegeisterten Hintergrund hatte. Und das, was uns vielleicht auch als Architekten dann erfolgreich gemacht hat, nämlich so eine Leidenschaft gepaart mit Intensität und Ehrgeiz. Und wenn man was macht, macht man es irgendwie so 120-prozentig. Das haben wir auch in diese Musik hineingelegt. Und dann waren wir plötzlich damit erfolgreich.
Vielen Dank für die Brücke. Wir machen jetzt einerseits einen großen Sprung nach Amerika und andererseits kann man da genau anschließen. Sie haben nämlich von Braunschweig aus in den USA Graft gegründet, 1998 als Büro für Architektur, Kunst, Musik und jetzt kommt's, The Pursuit of Happiness, uramerikanisch.
Ja, das ist natürlich die Referenz an die Präambel der amerikanischen Verfassungstexte, aber es ist doch auch was total Menschliches. Alle diese Dinge, die wir tun in unserem Leben, sind Werkzeuge zum Glücklichsein und zu einem möglichst wenig leidvollen Dasein. Und ja, dadurch, dass Architekten so blöd sind, so viel zu arbeiten, wie wir das tun, muss das auch Spaß machen.
Graft, der Name Pfropfen, kannte ich nur aus der Gärtnerei vom Rosenveredeln. Wie haben Sie das gemeint?
Das haben wir erstmal auch so gemeint. Es kommt aus der Botanik. Mein Partner Lars Krückeberg hatte sein Diplom als Weingut in Braunschweig abgegeben und wir haben ihm bei der Recherche geholfen. Das heißt, viel Wein zusammen getrunken, als er das entwarf. Und dabei kamen wir über diese Geschichte der Reblaus, die parasitäre Vernichtung des europäischen Weins durch die Weinpest. Und diese Reblaus, das wurde dann im Grunde genommen nur deswegen besiegt, weil man zwei Weinsorten aufeinander pfropfte. Nämlich die europäischen, aristokratischen, hochgezüchteten Weine konnten nur auf einer amerikanischen Wurzel überleben. Und das fanden wir, das passt doch total gut. Wir saßen in Kalifornien, hatten so ein Cowboy-Gefühl des Berufs-Startups, kam aber aus der Bildung einer, Lars hatte in Florenz studiert, Thomas war auch in Florenz und in Dessau, ich war auch im Ausland in Salt Lake gewesen und wir waren so übergebildet, ausgebildet. Ich hatte 17 Semester studiert, die anderen noch mehr. Und dieses Bild, Europäer in Amerika und nur das zusammen schafft etwas Drittes Neues, das hat uns gut gefallen. Und die Reblaus war dann unser Maskottchen, Pfropfen war unsere Methode. Und das ließ sich dann weiterspinnen auf jede Art von Verein von Gegensätzen.
Gepriesen sei die Reblaus.
Ja.
Sie haben auch in den USA aber nochmal den Staat gewechselt. Erst waren Sie in Utah, das ist der Mormonenstaat überhaupt. Und dann ging es nach Kalifornien, nach Los Angeles. Ich habe mich gefragt, ist das nicht schon innerhalb der USA ein Kulturschock?
Das war ein Kulturschock. Ich bin nach Utah gegangen, weil ich klettern wollte. Ich wollte unbedingt in die Berge. Ich kam aus Braunschweig, da gab es den Harz. Ich bin geboren in Ostholstein, da gibt es den Bungsberg. Das ist
168 Meter.
Ja, genau. Und na, ich musste dann dringend mal auf 3000 Höhenmetern studieren oder mit der Reichweite auf 3000 zu kommen.
Und dann haben Sie die Mormonen unter sich gelassen.
Ja, es gibt in Salt Lake natürlich die Mormonen, also in Utah, und da gibt es eben eine völlig stark erkennbare Outdoor-Community, in der man sozusagen wie in einer Diaspora unter Skifahrern und Bergsteigern lebt. Also ich habe mindestens so viel Ski gefahren wie auch gestudiert.
Dann nach L.A. und einer der ersten großen Kunden war Brad Pitt, der Filmschauspieler, steht in jedem Beitrag über Sie. Ich möchte Sie fragen, wo war das wichtig, in Deutschland oder in den USA, dass Sie Brad Pitt als Kunden hatten?
Im ersten Jahr war das überall wichtig, weil man natürlich dadurch sofort Vertrauen gegeben gekriegt hat, dass man ummünzen kann, auch bei neuen Bauherren. Später war das vor allen Dingen in Deutschland wichtig. Und in L.A. war es halt so, da leben halt ungefähr 10.000 Prominente und davon bestimmt mehrere hundert echte große Prominente. Und jeder Architekt hat Kunden dieser Art.
Und dann läuft er einem halt mal so über den Weg.
Das war jetzt irgendwie dann nichts Besonderes mehr.
Aber die Stadt selber ist ja architektonisch eigentlich ein Schreckgespenst, ja. Also kein richtiges Zentrum. Überall braucht man das Auto hin. Das ist eigentlich erstaunlich. So ein Ideenpool, Disneyland, Hollywood, Silicon Valley. Da ist viel Kreativität und dann eine Stadt, die im Grunde kein Gesicht hat.
Ja, und vor allen Dingen auch zwei der besten Architekturunis der Welt sind da angesiedelt, in so einem Gegenbeispiel dessen, wie es eigentlich sein sollte, wenn man Stadt denkt und plant. Aber so ist das auch. Es ist halt eine sehr junge Stadt, die ist ja gerade mal 100, noch was Jahre alt, hat eine unglaubliche Wachstumsgeschwindigkeit. Und man sieht das ja auch, dass da Regeln und diese organische Gewachsenheit, die wir aus Europa kennen, einfach nicht anwendbar sind.
Was hat Sie angezogen? Was schätzen Sie an der amerikanischen Mentalität?
Auf der privaten Ebene haben die mich die Berge angezogen und in diese unglaubliche Weite und Landschaftsraum. Aber als Architekturstudent diese Vitalität, die Aufgeschlossenheit und Schnelligkeit, sich mit Neuem eher unvoreingenommen zu beschäftigen, nicht nach hinten zu gucken, weil es da in der Vergangenheit auch nicht so viel gibt. Keine Diskussion über Schlossaufbau und welche Fassadensprache ist richtig oder falsch, sondern so ein gesunder Wettbewerb. Also wenn wir da auf einer Podiumsdiskussion sitzen, dann gratuliert man sich später zu dem gegenseitigen Werk und hat sich nicht verteufelt. Obwohl man sagt, das würde ich niemals machen, Herr Putz, so ne, wie du baust, ist ja völlig irre. Aber das gibt es in Deutschland auch, aber nicht so häufig. Hier wird stark in so einer preußischen, richtig falsch Mentalität ganz schön niedergesächselt auch.
Und zugleich ist es ja auch so, wenn man in Deutschland, egal zu welchem Preis, ein Haus baut, ist es in der Regel aus Stein und muss möglichst an die nächste Generation weitergegeben werden. Und ich weiß es von amerikanischen Freunden, da wird schnell gekauft, verkauft und das Haus ist aus Holz. Das erzählt eigentlich auch ein bisschen was über die Mentalität.
Genau, also die Notwendigkeit für einen amerikanischen Bürger in seinem Leben mobil zu sein, wegen beruflichen oder anderen Gründen, aus familiären Gründen, man verliebt sich vielleicht auf der anderen Seite des Landes, das ist dann halt mal genauso weit weg wie zwischen dem Nordkap und Gibraltar. Das bedeutet, man packt seine Koffer und packt sie woanders schnell wieder aus. Und das hat seine Vor- und seine Nachteile.
Sie sind ja auch wiedergekommen. Sie sind ja auch wieder in Deutschland jetzt mit dem Standort Berlin, arbeiten weltweit, aber irgendwas müssen Sie an der deutschen Mentalität ja dann ja auch schätzen.
Ja, aber ich bin ja auch vielleicht nicht für immer hier. Also das ist ja das Leben ist ja weiterhin im Fluss und ich habe auch schon in meinem Leben viele, viele Jahre in anderen Ländern in Europa gelebt, auch durch die Einflussnahme meiner Eltern, die mich da mitgenommen haben. Ich fand das immer schon normal, dass man auf jeden Fall viele Orte Heimat nennen kann und ich würde sagen, dass Los Angeles auch Heimat ist wie Berlin. Hier hat mein Urgroßvater, liegt hier auf dem Friedhof, aber ich selbst komme aus Schleswig-Holstein. Meine Eltern sind Münsteraner und Bayern. Also so ist das Leben eine große Vielfruchtmarmelade.
Schauen wir nochmal, wohin das Leben sie noch treibt. Wolfram Putz hat uns erzählt von seinen amerikanischen Erfahrungen, von den beiden Kollegen, mit denen ihn bis heute eine dicke Freundschaft verbindet. Und sie haben nicht nur zusammen gearbeitet, sie haben auch zusammen gewohnt. Architekten-WG, ist das so eine Art Villa Kunterbunt?
Das war eine Villa Kunterbunt, viele, viele Jahre in Los Angeles, aber auch in WG-Form hier. Und als das erste Kind bei dem ersten kam, haben wir das natürlich auseinander gebaut. Aber wir bauen gerade unser gemeinsames Haus in Berlin-Mitte. Wir werden mit unseren gesamten Familien in einem Jahr und dem Büro da wieder einziehen. Und das ist die Villa Kunterbunt 2.0, die Kraftfabrik. Und dieser Traum geht weiter. Wir haben mittlerweile ja auch noch drei neue Partner seit einigen Jahren dazugenommen. Und diese Nähe, sich ausdrücken zu wollen, sich reiben zu wollen im kreativen Prozess, das ist nicht ein 9-to-5-Job. Das ist etwas, was ständig passiert. Und deswegen passt das auch, dass wir Wohnungen haben, aber ein gemeinsames Kaminzimmer, dass man mit dem Fahrstuhl aus der Wohnung runterfahren kann ins Büro. Ob uns das zu viel wird später mal, das wissen wir nicht. Jetzt fordern wir uns wieder selbst heraus.
Sie drei, sowas wie die Urzelle, eine Freundschaft, eine Bürogemeinschaft. Aber wenn dann irgendwann Frauen und Kinder dazukommen, ja, dann wollen die irgendwie auch mal ein bisschen für sich sein und auch mal über was anderes reden als über Architektur. Sind Sie Ihren Partnerinnen, Ihren Familien damit auch mal auf den Wecker gefallen?
Oh ja, ich würde sagen, wir sind nicht nur denen auf den Wecker gefallen, sondern haben einige Freundschaften über die Zeit dann auch verloren, bevor wir die richtige gefunden hatten. Weil nämlich wirklich am Anfang wir es nicht so richtig verstanden hatten, dass es andere Leute gibt, die nicht nur dauernd über Architektur reden wollen.
Und dieses neue Mehrfamilienhaus, was da jetzt entsteht, welchen vielleicht auch persönlichen Traum haben Sie sich da verwirklicht? Irgendwie Pool auf dem Dach oder was?
Nee, wir haben ein schönes Büro-Interior gemacht. Ansonsten muss man leider sagen, dass die Berliner Baugesetze und die Einwirkung auch von Amt und Politik das Haus relativ normal haben bleiben lassen müssen. Wir hatten schon eine ziemlich verrückte Idee, aber damit kamen wir nicht so richtig gut an. Also die Visitenkarte, die wir jetzt da abgeben, ist konservativer, als wir eigentlich sind.
Über das Berliner Baurecht wollen wir uns jetzt nicht streiten, nee. Aber Sie hätten es anders gern gehabt. Wenn man so alles zusammen macht, Herr Putz, dann setzt aber auch einer von den Kollegen oder jeder setzt mal was in den Sand. Jeder verrechnet sich mal, das kann sehr unangenehm werden in einem Architektenbüro. Wie regeln Sie Zoff innerhalb der Crew? Sagen Sie nicht, den gibt's nicht.
Nee, das gibt's natürlich dauernd. Das ist auch mittlerweile natürlich wie eine alte Ehe. Aber auch wie in einer Ehe rauft man sich zusammen. Es gibt halt ein Konsensprinzip bei den wichtigen Themen. Und wenn man sich nicht einig ist, dann redet man halt weiter, bis man zu einer Einigung gekommen ist. Wenn man gut kommunizieren kann und wenn man fähig ist, sich zuzuhören und wenn man versteht, was der andere denkt, dann kommt man irgendwann zu einer Lösung. Und wenn man es gut macht, dann ist diese Lösung spannender als die eigene Meinung.
Haben Sie denn zumindest mental den Pursuit of Happiness immer noch im Logo?
Oh ja. Ja, gibt es auch noch so einige Projekte, auf die echt noch unbedingt gebaut werden müssen, bevor der Pursuit of Happiness sich wirklich vielleicht für dieses Leben dann erfüllt hätte.
Jetzt haben Sie plötzlich ganz schmale, lachende Augen. Was möchten Sie denn unbedingt noch bauen?
Na, ich hätte zum Beispiel, als diese arabischen Staaten in den arabischen Frühling gingen, als also Diktaturen zu Demokratien wurden. Wir wissen, was danach passiert ist, aber da habe ich davon geträumt, ich würde gerne ein Parlament bauen für einen Staat, der sich als Demokratie neu erfindet. Ich würde auch gerne einen Gedenkraum, einen Meditationsraum, eine Kirche bauen. Ist mir gar nicht so wichtig, welche Religion, aber über Architektur mit dem Jenseits oder dem Höheren zu kommunizieren, finde ich gut. Und ich würde gerne noch was in den Bergen bauen, weit ab vom Schuss.
Darüber reden wir am Schluss noch. Sonst hat ja vielleicht jemand mitgehört, aber das mit dem Parlamentsbau einer neu entstehenden Demokratie im arabischen Raum, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ne?
Muss nicht in Arabien sein. Das war jetzt so der letzte größere Auftakt. Könnte irgendwo sein. Also den Traum einer neuen Gesellschaft in Architektur gießen, das fände ich super.
Gehen wir mal weg vom Bauen und gleich hin zum Wohnen. Sie haben ja von klein auf in den unterschiedlichsten Wohnungen gelebt. Im Keller, im 9. Stock, im Reihenhäuschen, alles dabei. Wobei eine Souterrain-Wohnung ja auch nicht so unbedingt wohlhabende Verhältnisse schließen lässt, oder? Ist dunkel.
Ja, meine Eltern, klassische Nachkriegsgeneration, da ist viel verloren gegangen, was die Familie über Generationen aufgespart hatte im Krieg. Da fing man wieder von vorne an. Da war schon das ein großer Klimmzug, dass die Kinder studieren konnten. Ja, und meine Eltern studierten, dann kam ich und man wohnte halt in so einer Studentenwohnung noch in Sutteren. Da war halt das Fenster weit oben und da liefen die Beine entlang.
Sie waren ein Lehrerkind, doppeltes Lehrerkind. Dann weiß man oft, was man nicht will.
Mich hat das noch nie belastet, ehrlich gesagt.
Schön.
Also ich fand auch Schule immer toll, vielleicht war das natürlich schon vorgeimpft, aber meine Lehrereltern waren mal Lehrer an der gleichen Schule. Das war die einzige Phase, was nicht so schön war.
Ach, dann mussten Sie immer als Sohn von Lehrer und Lehrerin in der anderen Klasse und dann macht
ja,
und alles, was Sie ausgefressen hatten, machte sofort die Runde.
Es war unmöglich, eine Inkognito-Person zu sein als Schüler. Und es war auch durchaus ab und zu so, dass wenn mir mein Vater eine 5 im Abi vergeben hat, dann kriegte ich das auf dem Schulhof doch zu spülen.
Lassen wir dieses Kapitel so stehen. Sie sind weit herumgekommen, Herr Putz. Also als Kind schon nach Barcelona, dann Studium in den Staaten. In Utah wegen der Berge haben wir jetzt gelernt, in L.A. wieder zurück nach Berlin, Ostholstein, Münster spielt auch irgendeine Rolle. Welche Orte, welche Stationen sind denn für Sie ganz besonders wichtig? Was riechen Sie vor der inneren Nase sofort?
Na, die Zeit in Spanien, das war das erste Mal, da bin ich mit 10 hingekommen, da war das erste Mal ein großer Aufbruch. Fantastisch. Ich kann aber auch Holsteiner Kartenschinken sofort rausriechen. Mit Berlin bin ich noch immer am heimisch werden und überall, wo Berge sind, ist sowieso automatisch Heimat. Man darf nicht vergessen, auch L.A. liegt an einem 3000er, gleich am Stadtrand. Und mein Traum ist eigentlich, im alten Teil in die Heimat meiner Frau umzuziehen. Sie ist Österreicherin und wir suchen eigentlich schon lange ein Grundstück mit dem perfekten Blick.
Bücher und Fotos, die zeigen immer diese tollen, nachhaltig, lebendig geschwungenen, coolen sozialen Bauten. Aber über 20 Jahre in dem Job, Herr Putz, da geht ja auch mal was schief. Welches dieser Gebäude, die Sie gebaut haben, ist Ihnen vielleicht ein bisschen peinlich? Oder wo sagen Sie, gut, dass niemand so richtig weiß, dass das von mir ist? Er muss nachdenken.
Das ist ja das Haus, das sind ja die Häuser, von denen auch bis heute keiner weiß, dass die von mir sind. Und das wird auch schon so bleiben. Aber wir haben auf jeden Fall, kann ich verraten, dass wir natürlich in den ersten Jahren unserer Bürogründung uns für nichts zu schade waren. Da musste man starten, da musste man bauen. Das war in Los Angeles, da haben wir viele prominente Bauherren damals gehabt, auch neben Herrn Pitt. Und die meisten davon wollten dann Villen im spanischen Missionsstil und so weiter. Und da lernt man ja was von. Und wir haben im Grunde genommen den wachsenden Erfolg umgemünzt in ein wählerisch sein können und haben dann diese Art von Aufträge langsam auslaufen lassen. Und die gibt es auch nirgendwo zu sehen.
Okay, aber Herr Pitt hat doch immerhin eine selbstgehobelte Badewanne oder sowas, ne?
Ja, also der Brad ist auf jeden Fall jemand, der einen wahnsinnig guten Geschmack hat, der total zu uns passte, der extrem architekturaffin ist und darauf bestand, auch immer mitzumachen. Und eines der ersten Projekte, die wir für ihn gemacht haben, war wirklich aus italienischen Travertin, Badewannen, Klos, alles Mögliche selber herauszumeißeln. Also es ist im Grunde so ein Traum, dass jeden Architekten gleich am Anfang des Berufslebens der völlige Hammer für uns gewesen.
Okay, wenn er der Auftraggeber ist, verstehe ich das. Aber sonst, wenn man da mit einem Meißel vorm Stein steht und muss dann Klo rausschlagen, weiß ich nicht, ist das wirklich so toll?
Ja, ich habe es nicht selbst gemacht. Dafür hat man dann natürlich die passenden Handwerker gefunden. Ja, aber wenn sowas entsteht, also man ist ja so, jeder Architekt, jede Architektin ist ja auch sowas wie so ein Renaissance-Schmied. Am liebsten möchten wir alles bis zum Schluss entwerfen. Und zum Glück haben wir schon Türklinken entworfen und Lichter und Leuchten und so weiter und so fort. Also dieses Gesamtkunstwerk gestalten zu müssen, bis hin eigentlich, was die Leute im Kühlschrank beim Einzug haben, das wäre schon toll.
Also das ganze Leben ist Architektur.
Auf jeden Fall.
Innen, außen und wie man überhaupt was gestaltet, alles Architektur.
Eine Choreografie von räumlichen Erfahrungen, die Spaß machen, gestaltet, erfunden und auch flexibel erfunden zu werden.
Dabei soll an Ihnen auch ein ganz leidlicher Bergführer verloren gegangen sein.
Also da werden jetzt meine Bergführerfreunde alle schmunzeln, aber ich wollte es mal werden. Ich habe während des Studiums auch mal so ein, zwei Jahre stark pausiert, nennen wir es mal so. Und es ist hart angegangen dadurch, dass meine Eltern eben aus einer Herkunft kamen, die nicht jedes Jahr nach Kitzbühel fuhr, war ich nicht so gut genug im Skifahren. Daran ist das sowieso gleich relativ stark gescheitert. Man muss den Skischein und den Kletterschein
und
machen.
Und als Ostholsteiner mit Bungsberg, da langt das auch nicht so.
Ja,
ne?
Wobei, mein Vater war auch schon großer Bergsteiger. Wir haben immer in Wilnestal am Nachbarhof vom Reinhold Messmer jeden Urlaub verbracht. Und der war dann dauernd in den Dolomiten am Klettern und das hat sich natürlich so als heldenhafte Vatervorlage sofort auf mich abgefärbt und sobald ich konnte, wollte ich das auch.
Also nicht nur wandern, sondern richtig mit Pickel, ja, ja, und richtig klettern, ja, und Seil und...
Ja. Das ist auf jeden Fall bis heute Leidenschaft. Natürlich muss man mit zunehmendem Alter und fehlendem Training ein bisschen vorsichtig sein, seine Ziele und Maßstäbe anpassen. Aber in Amerika, zwei Sommer in Yosemite gelebt, das ist so eines der großen Kletter- und Bergsteiger-Mekkas der Welt. Das war schon eigentlich der große Traum. Ich bin mittlerweile ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe, denn intellektuell ist das eine starke Unterforderung.
Man verdient auch nicht gut. Wenn man nicht Reinhold Messner heißt.
Gut, es sei denn, man ist Reinhold Messner, ganz genau. Mhm.
Aber ich habe in der Vorbereitung gelernt, Herr Putz, dass hohe Häuser bei Ihnen nicht unbedingt Hochhäuser meinen.
Nee, wir haben aus dieser Leidenschaft, die sich auch vor Freunden und auch einem befreundeten Verleger nicht geheim halten ließ, dann auch mehrere andere Sachen gemacht als nur Architektur, sondern der Peter Feierabend hat uns gefragt, wollt ihr nicht mein Buch über eure Traumarchitekturen in den Alpen machen? Hat mich und meine Frau, die Maria Seifert, gefragt. Und das Buch haben wir letztes Jahr herausgebracht und da sind 20 bis 30 Projekte drin, historische Sehnsuchtsorte, die wir alle kennen, aber eben vor allen Dingen auch, wie moderne Architektur im Alpenraum, in den Bergen funktioniert. Aber eben Häuser in hoher Höhe, hohe Häuser.
Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich mich da durchgeblättert habe, denn Sie haben ja zum Beispiel auch Schutzhütten gebaut für einen Alpenverein. Und da hätte ich mir ja vorgestellt, Schutzhütte für einen Alpenverein, da kommt der Sepp aus dem Tal und bringt die Baumstämme mit und dann wird da halt eine Schutzhütte hingesetzt. Aber nicht, dass man dafür ein weltweit agierendes Architektenbüro fragt.
Leider gibt es die noch gar nicht von uns. Es gibt die aber von Kollegen. Da gibt es ausgeschriebene Wettbewerbe. Dadurch, dass diese Hütten stark gefördert sind, ist das sozusagen etwas, wo man sich als Büro für bewirbt. Wir haben bisher noch nicht den Zuschlag gefunden. Ich habe das vor allen Dingen in meiner Rolle als Vertretungsprofessor in Aachen an der RWTH mit meinen Studenten viel gemacht. Da haben wir für die Südtiroler Bergrettung Kleinstschutzhütten entworfen und angefangen zu bauen. Wir haben für Reinhold Nessmer auch so eines seiner Museumprojekte weitergeträumt und gesponnen. Aber so die große Schutzhütte auf hoher Höhe, die fehlt mir noch in der Sammlung.
Die steht noch aus. Ja, und meine Klischeevorstellung, die es ja zugegeben ist, dass da jemand aus dem Dorf kommt und dann da die Weihnachtsbäume verbrennt.
Nee, das ist heutzutage anders.
Die ist zu romantisch.
Man fertigt viel im Tal vor, dann werden die Teile mit Helikoptern auf die große Höhe geflogen. Die Hütten, mittlerweile sind das die anspruchsvollsten, nachhaltigen und ökologisch-technisch innovativsten Bauwerke, weil man da oben ja kein fließend Wasser hat, kein Strom. Also im Sinne auch von nachhaltigem Baum, wofür wir darüber früher sprachen, wäre eine Berghütte das absolute Spitzenprojekt.
Und macht ja wahnsinnig viel Arbeit eben, weil man alles hochbringen muss. Das heißt, man muss sparen, wo immer es geht, ohne dass man das sieht. Ne?
Man muss das auch logistisch gut vorbereiten, dass man mit wenig Flügen solche Berghütten dann nach oben transportieren kann. Eine Helikopterflugminute kostet ungefähr 25 bis 30 Euro. Da kann man sich mal vorstellen, was alleine nur im Vergleich zu einer LKW-Stunde da an Transport- und Logistikkosten zusammenkäme.
Den Bergsteiger Reinhold Messner, Sie haben ihn schon erwähnt, waren Sie eigentlich auch mal zusammen wandern oder sehen Sie, wenn Sie mit so einer Bergsteigerlegende losgehen, selber nur die Rücklichter?
Nein, also wir waren noch nie wandern. Ich habe ihn mal getroffen, auch im Rahmen meiner Professorentätigkeit. Ich habe mehr Zeit auch mit seiner Tochter verbracht, die dieses Museum von ihm leitet. Er selber, glaube ich, ist zwar ja durchaus auch ein extrovertierter Mensch, der mit Menschen umgehen kann, aber ich glaube, jeder dritte Mensch auf dieser Welt würde gerne mit Reinhold Messner wandern und da hat er, glaube ich, keine Lust zu. Er ist auch schon so ein bisschen älter, aber zu seiner Zeit war er natürlich die absolut ungeschlagene, legendäre Figur und wahrscheinlich der beste Bergsteiger, der Maradona des Alpinismus, ja.
Was zieht Sie denn immer wieder und immer wieder neu in die Berge?
Ach, da gibt es viele Ebenen. Ich würde sagen, die Berge, das ist meine Kirche. Es gibt auf jeden Fall erstmal die Möglichkeit zu verstehen, was so der menschliche Horizont ist und was wahrscheinlich dahinter liegt, ohne da jetzt zu spirituell einzusteigen. Ich finde aber, dass Berge eigentlich auch für einen Architekten die beste Inspiration, auch der beste Lehrmeister sind. Es sind nicht umsonst fantastische Objekte und es sind fantastische Räume. Architektur ist ja vor allen Dingen auch das Gestalten und Choreografieren von Raumerlebnissen und da bin ich jedes Mal, wenn ich in den Bergen bin, inspiriert. Und das Letzte ist so, es kommt auch aus unserer Familie, mit Reinhold Messners Zitat auch zu sagen, man geht halt bis an die Grenze des Risikos, der Gefahr, um aber von dort auch wieder unversehrt zurückzukommen. Und dieser Kitzel, dieses Archaische und dieses sich selber erleben, auch am Rande der Sicherheit von Regeln und Gewissheit, das macht mich schon ziemlich an.
Und letztlich ist es eine dumme Frage, warum willst du darauf? Man will halt runtergucken, ne? Fertig.
Ja. Von George Mallory, so dem ersten Besteiger des Everest, man weiß es nicht, man hat ihn nie wiedergefunden. Jetzt hat man ihn wiedergefunden. Von dem gibt es das Zitat, why do you climb mountains? Because they are there. Es gibt keine echte Legitimation und Begründung, warum man sich bekloppt da hochbegibt und dabei sterben könnte. Es ist einfach sehr schön.
Wolfram Putz, wir sind in 7 Meilenstiefeln durch Ihr Leben gestapft, viele Erfolge als Architekt erlebt, aber Sie sind eben auch verantwortlich für ja insgesamt 150 Mitarbeiter in einem sehr schwierigen und überhaupt nicht vorhersehbaren Jahr. Wie stark hat denn Corona Ihren Betrieb erwischt?
Es geht uns gut. Aber wir mussten auch reagieren und auch einen Teil der Mitarbeiterschaft für eine Zeit in Kurzarbeit schicken. Wir mussten uns extra bemühen, um wieder Wasser unter den Kiel zu kriegen, wie man es bei mir zu Hause sagt. Aber es geht uns gut. Die Baubranche ist eine Branche, die eher zeitverzögert das noch merken wird. Wir bauen jetzt Dinge, die wir vor 2 Jahren beauftragt gekriegt haben. Keiner weiß, was diese Lücke, die es schon gegeben hat dieses Jahr, bei wem die wo dann wie durchschlägt. Wir haben in Berlin eine Wohnungsnot. es muss weitergebaut werden. Wie wir das irgendwie hinkriegen, wo das Geld herkommt, das muss die Politik klären, aber die Leute müssen ja von der Straße. Also insofern gibt es einfach auch trotz allem, trotz der Krise genug zu tun. Und ich glaube, dass Wohnen auch durch die Erfahrung der Pandemie natürlich noch wichtiger wird. Wir sind alle sehr, sehr viel zu Hause. Alle Leute werden darüber nachdenken, wie sie wohnen wollen und wohnen müssen.
Sie haben ein bisschen gezögert am Anfang. Ihnen selber geht es ganz gut mit dem Betrieb, aber so unterm Strich ganz gut, dass 2020 bald vorbei ist.
Ja, es wird uns noch ein bisschen beschäftigen, aber ich habe viel mit meiner Mutter, mein Vater ist leider schon gestorben, auch darüber gesprochen, wie sie das erleben. Und diese Generation hat natürlich eine gewisse stoische Haltung im Vergleich zu dem, was sie schon erlebt hatten. Der Kühlschrank ist voll, das Fernsehen läuft, es gibt Internet. Ich meine, es ist auch in diesen Breitengraden, in unserem reichen Land, kommen wir auch mit der politischen Führung, so sehr man darüber meckern kann, wir kommen ja zurzeit noch ganz gut weg. Jetzt wird es ein bisschen kritisch werden, was die nächsten Wochen bringen.
Schauen wir mal. Wolfram Putz heute zu Gast. Ich bedanke mich auch für den Einblick in Ihr Denken als Architekt. Herzlichen Dank. Alles Gute.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.